Ja, herzlichen Dank unserem Musikteam. Sie haben uns gut mitgenommen in unser Thema von heute. Unterwegs nach Chur, also wir sind im Zug gehockt, sind heimgereist unterwegs, irgendwo zwischen Bergün und Chur, habe ich einen Mann getroffen im Zug. Und der hat mir erklärt, wir Menschen könnten eigentlich ewig leben. Nur, wir ernähren uns total falsch. Er hat gesagt, wenn wir nur würden frische, also wirklich frische Früchte und frisches Gemüse essen, dann könnten wir ewig leben. Dann müsste niemand von uns sterben. Also das ist mindestens seine Theorie gewesen, gell? Ich hätte natürlich wissen, ja, hast du Erfahrungen gemacht damit und so? Er hat gesagt, ja, leider, gell, ich habe es ein bisschen versaut. Er hat nur noch 2 C gehabt. Irgendwie, er ist erst später auf die weise Erkenntnis gekommen, gell? Vorher hat er gesagt, ja, ich bin total falsch, viel zu viel Zucker, viel zu viel Getreide, also ich habe es leider versaut. Aber, habe ich gesagt, ja, und Kindschipper, was geklappt hat, jemand, der wirklich ewig lebt, schon 200-300 Jahre, er hat gesagt, ja, also, nein, er kennt eigentlich niemand. Also, ja, man merkt, gell, bei der Umsetzung hapert es ein bisschen. Wäre ja eine schöne Theorie. Denn, gerade im Prinzip ein bisschen das Gegenteil, gell. Der Chef von Google, also nicht der Chef von Google, der Chef-Futurist, also einer, der probiert herauszufinden, was läuft in Zukunft, der Ray Kurzweil, er ist überzeugt davon, wir Menschen werden ab dem Jahr 2029 ewig leben können. Und damit er das noch erlebt, nimmt er jeden Tag 100 Tabletten. Also 100 Pillen jeden Tag. Damit er sagt, hey, ich möchte das einfach noch erreichen, quasi ab 2029, dann ist es ja nur noch mehr nötig, dann leben wir ja ewig. Und er denkt nicht an Früchte und Gemüse, er denkt eben, der technologische Fortschritt ist dann soweit. Dann gibt es so kleine Nanoroboter, die sind in unserem Körper drin und tun alles reparieren, was kaputt gegangen ist. Automatisch, die merken sofort, wenn etwas falsch läuft, die tun alles reparieren. Und, du kannst das Immunsystem kontrollieren, Krankheiten bekämpfen, alles wird sofort automatisch repariert. Und was er sich auch vorstellt, unser Gehirn wird dann an die Google-Datenwolke direkt angebunden sein. Also, was auch nicht für mich tönt, das eher nach einem Horrorfilm. Was ich dabei ewig möchte mit Google, mein Hirn mit Google verbunden haben, gerade so direkt. Und wer weiß, wie die mich dann steuern. Ja, ein jüdischer Rabbi, er ist schon mal gefragt worden nach dem ewigen Leben. Ein Israeli hat ihn gefragt, der Rabbi, ich habe den Wunsch, ich möchte gerne ewig leben. Sag du mir, was soll ich tun? Und der Rabbi hat überlegt und gesagt, ja, ich kann dir einen guten Tipp geben. Du musst heiraten. Heiraten, hat er gedacht, ja, und dann, wenn ich den heiraten bin, werde ich dann ewig leben? Und der Rabbi hat gesagt, nein, aber dein Wunsch nach dem ewigen Leben, der wird nur mehr da sein. Das ist natürlich nur ein böser Witz, aber es sagt etwas von unserem Wunsch. Gell? Der Tod ist einfach etwas Unnatürliches, von unserem Wunsch, nicht müssen sterben und ewig können da auf dieser Erde leben. Und im Psalm 90 sieht es ja der Mose, hey, es ist gut, wenn wir uns Gedanken machen. Wie ist das mit dem Tod, mit dem Sterben, mit unserer Vergänglichkeit? Im Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Für Mose ist klar gewesen, jeder Mensch muss einmal sterben und es tut uns gut, darüber nachzudenken. Er sagt, das macht uns schlau, das hilft uns weiter. Und heute schauen wir uns eine Geschichte an von Abraham und Sarah. Abraham und Sarah sind zwar beide sehr alt geworden, aber irgendwann sind dann auch sie gestorben. In 1. Mose 23 lesen wir ein ganzes Kapitel lang davon, wie Sarah stirbt und wie sie begraben wird. Also erstaunlich, gell? So ein ganz ausführliches Kapitel, wo man erfährt, wie dass sie stirbt und dann wie das abgelaufen ist mit dem Begräbnis. Man denkt sich, warum ein ganzes Kapitel, so eine traurige Geschichte, ein ganzes Kapitel Begräbnis. Aber es ist sehr interessant, um das mit dran lesen. Ihr dürft selbstverständlich gerne mitlesen. Ihr findet eine Bibel unter euren Stühlen. Wir lesen aus dem 1. Buch Mose und im Kapitel 23 ab dem Vers 1. Wir finden den Text auf der Seite 15. In 1. Mose 23 ab dem Vers 1, das ist auf der Seite 15, dort heißt es, Sarah stirbt und Abraham erwirbt ein Familiengrab im Land Kanaan. Sarah wurde 127 Jahre alt. Dann starb sie in Hebron, das damals Kiriat Arba hieß, im Land Kanaan. Abraham trauerte um sie und hielt die Totenklage. Dann ging er von der Toten weg, setzte sich zu den Hethiten im Tor und sagte zu ihnen, ich bin ein Fremder und habe nur Gastrecht bei euch. Verkauft mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe betten kann. Die Hethiter antworteten Abraham, höre, was wir dir vorschlagen, Herr. Wir ehren dich als einen Mann, dem Gott Macht und Reichtum gegeben hat. Bestatte doch deine Frau im vornehmsten unserer Gräber. Jeder von uns wird dir gerne sein Grab zur Verfügung stellen. Abraham stand auf, verneigte sich vor ihnen und sagte, wenn ihr also damit einverstanden seid, dass ich meine Frau hier bei euch bestatte, dann legt bei Ephron, dem Sohn Zohars, ein Wort für mich ein. Ich bitte ihn um die Höhle Machpelah am Ende seines Feldes. Er soll sie mir um den vollen Preis verkaufen, damit ich hier bei euch ein Familiengrab besitze. Ephron saß selbst mitten unter den Hittitern, die sich im Tor der Stadt versammelt hatten, und in Gegenwart aller sagte er zu Abraham, nein, mein Herr, hör mich an, ich schenke dir die Höhle und das Feld dazu. Hier vor allen meinen Landsleuten schenke ich sie dir, damit du deine Frau bestatten kannst. Abraham verneigte sich wieder vor den Hethitern und sagte zu Ephron in Gegenwart aller, bitte, hör mich an, ich zahle den Kaufpreis für das Feld, nimm ihn von mir an und lass mich dort meine Frau bestatten. Ephron erwiderte, ach, mein Herr, hör mich an, ein Stück Land im Wert von 400 Silberstücken, was bedeutet eine solche Kleinigkeit schon zwischen uns beiden? Du kannst dort deine Frau bestatten. Abraham ging darauf ein und wog Ephron die Summe ab, die dieser vor den versammelten Hethitern genannt hatte, 400 Silberstücke nach dem Gewicht, das die reisenden Händler benutzen. So ging das Feld Ephrons bei Machpelah östlich von Mamre in den Besitz Abrahams über. Vor den Augen aller Männer, die im Tor versammelt waren, wurde das Feld samt der Höhle und allen Bäumen darauf als Abrahams Eigentum bestätigt. Dort, in der Höhle bei Mamre, in Hebron, im Land Kanaan, legte Abraham seine Frau Sarah zur letzten Ruhe. Das Feld mit der Höhle war nun also von den Hethitern in den Besitz Abrahams übergegangen, als Grabstätte für seine Familie. Also ganz ausführliche Geschichte, wie das jetzt gelaufen ist mit dem Grab. Und man fragt sich auch, warum wird das so ausführlich beschrieben. Und wir wissen noch nicht so gerecht, gell, was uns mehr würde interessieren, an was ist eigentlich Zara gestorben? Jüdische Ausleger sagen, Zara, die ist daran gestorben, weil der Abraham heimgekommen ist mit dem Isaac. Gott hat ihm ja den Auftrag gegeben, du sollst deinen Sohn opfern. Und das ist wie ein Test für den Abraham, vertraut er wirklich Gott? Und wenn er zurückkommt und den Sohn nicht opfern müssen, und Zara erfährt es, sagen die jüdischen Ausleger, sie sind tot zusammengebrochen. Vor lauter Schreck, dass man ihren Sohn hätte sollen umbringen, sei sie tot zusammengebrochen. Aber wie gesagt, man weiß nicht so recht, wie alt ist sie denn gewesen, wo die Geschichte passiert ist. Wie alt ist eigentlich der Isaac gewesen? Wir wissen es nicht so genau. Andere Ausleger sagen, Zara, die sei nach dieser Geschichte, hat sie kein Wort mehr mit dem Abraham geredet. Weil sie weil sie das so betroffen hat, dass er hinter ihrem Rücken einfach geht und auf Gott lässt und der Bub will opfern. Bis zu ihrem Tod haben sie kein Wort mehr mit dran geredet. Sie haben noch drin gewesen, sagen der Abraham sei in Beersheba gewesen, sie in Hebron, aber wir wissen es nicht so genau. Wir wissen nicht so genau, wie sie gestorben ist. Auf jeden Fall wird deutlich in dem Kapitel, der Abraham hat sehr um seine Frau trauert. Vers so heißt ja, Abraham trauerte um sie und weinte an ihrem toten Bett. Und das ist das erste Mal, dass wir lesen, dass der Abraham traurig ist. Bei anderen, in der ganzen Geschichte vom Abraham lesen wir seine nicht. Es steht nicht, Abraham weinte, als er seine Heimat verlassen musste. Er weinte, als er seine Eltern verlassen musste. Es steht auch nicht, dass er brüllt hat, wo er Hagar und Ismael weggeschickt hat. Und auch bei der Opfer von Isaac lesen wir nicht von Tränen. Wir wissen es einfach nicht so genau, aber da heißt es ganz genau und ist aber wichtig zu wissen, hey, da ist er wirklich sehr, sehr traurig gewesen. Wo seine Frau gestorben ist, ist er traurig gewesen, weil die sind über 60 Jahre miteinander geheiratet gewesen, haben ganz viel zusammen erlebt. Und es zeigt uns, hey, man darf auch traurig sein. Bis heute ist es ganz wichtig, man darf wirklich auch traurig sein, wenn jemand stirbt. Vielleicht haben wir schon Todesanzeigen gesehen mit so Sprüchen, gell? Hast du vor einer Todesanzeige, weint nicht, weil es vorbei ist, lacht, weil es schön war. Also, ich glaube, wahrscheinlich will man da damit sagen, gell, man soll jetzt dankbar sein für alles Schöne und Gute, was man mit dem Verstorbenen erlebt hat. Aber irgendwie ist der Spruch gleich ein bisschen komisch. So der Befehl, hey, soll brüllen nicht, lachen. Es ist irgendwie einfach gleich schräg. Es ist irgendwie einfach komisch. Und man merkt dann, sogar die, die den Spruch ja ausgewählt haben, die halten sich nicht an ihren eigenen Spruch. Es steht in dem, wir lesen den, gell, in stiller Trauer deine Kinder. Also, sie nach dem Spruch könnte man denken, in herzlichem Lachen deine Kinder. Aber wir merken schon, das passt irgendwie einfach nicht. Es passt nicht. Es ist gut gewohnt, gell, man sieht immer, wenn wir uns erinnern, was alles toll war. Aber irgendwie passt einfach überhaupt nicht. Und wenn man gibt so komische christliche Ansichten, gell, man sieht, ja, er hat ja an Jesus geglaubt, jetzt ist er im Himmel, jetzt geht es ihm ja gut und darum können wir uns freuen. Und ich glaube, das mag auch alles richtig sein. Für den Verstorbenen, der mit Jesus gelebt hat, darf man sich auf jeden Fall freuen. Wir haben gerade gesungen, gell, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht. Das ist wie Sonnenuntergang und die Sonne geht auf. Ich glaube, für den, der verstorben ist, der mit Jesus gelebt hat, für den kann man sich auf jeden Fall freuen. Aber trotzdem merken wir auch, hey, wenn jemand stirbt, ist einfach gleich ein riesen Loch da. Für die, die zurückbleiben, gibt es nicht viel Grund zur Freude, zum Freuen. Und ich war vor ein paar Jahren an einer Beerdigung, da hat es einen Lobpreisblock gegeben. Und irgendwie habe ich es nicht können. Also, es war einfach für mich schwierig, zum wie aller Trauer jetzt plötzlich Loblieder singen, das hat einfach für mich nicht passt. Irgendwie ist der Tod auch überraschend gekommen. Niemand hat das erwartet. Und plötzlich bin ich in der Beerdigung und sollte da Lobpreislieder singen, Halleluja. Und ich denke so, irgendwie passt irgendwie nicht für mich. Also sicher eine gute Idee, sicher gut gemeint, vielleicht auch theologisch richtig. Wir dürfen uns freuen, dass jemand bei Jesus im Himmel ist. Aber ich glaube, es darf auch wirklich Platz haben für Trauer. Manchmal gibt es auch bei der Todesanzeige der Hinweis, komm bitte alle in papageienbunten Kleider, bitte nicht schwarz. Aber auch da, ich glaube, schwarz, wir sind schon einig, schwarz ist wirklich eine trostlose Farbe, ist wirklich nicht toll, aber zu einer Beerdigung passt schwarz gleich gut. Und dann bin ich in der Trauung dabei gewesen, da hat der Grossvater nur können dabei sein, ist gerade eine Woche vorher gestorben. Und ich glaube, das ist für alle auch traurig gewesen, es wäre schön gewesen, gell, der Grossvater hätte noch die Hochzeit von ihrer Enkelin erlebt. Er hätte können dabei sein, aber leider ist er gerade eine Woche vorher gestorben. Und dann einfach zu sagen, ja, ist schon schade, aber hey, wir haben eine Hoffnung. Ist einfach auch irgendwie das Gefühl gehabt, es ist wahr. Wir haben wirklich eine Hoffnung. Wenn wir persönliche Beziehung zu Jesus haben, haben wir wirklich eine grosse Hoffnung, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Aber trotzdem dürfen wir wirklich traurig sein. Traurig, dass jetzt eben der Grossvater nur dabei sein kann, dass er einfach jetzt fehlt. Ich glaube, der Sohn hat wirklich seine Zeit. Vielleicht wäre es besser gewesen, zu sagen, hey, wir kommen jetzt mit unserer Tour zu Jesus. Wir bringen sie ihm. Wir sagen ihm, was wir empfinden, was uns jetzt, wie es uns jetzt geht, dass wir ihn vermissen. Und ich glaube, Jesus versteht unseren Schmerz. Und das ist ganz interessant im Zusammenhang mit dem Tod vom Lazarus, Horst von Jesus. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Wir wüssten nicht genau, über was er traurig war, warum er gebrüllt hat. Ich glaube, ich denke, er war einfach so überwältigt, zu merken, hey, was für ein Find der Tod ist, was der Tod macht, wie der Tod alles Leben auslöscht und wie trostlos das ist. Und Jesus hat eigentlich ja gewusst, er hat seine Jünger gesehen, hey, der Lazarus schlaft nur und wir gehen nicht zu ihm aufwecken. Jesus hat gewusst, er wird wieder auferstehen. Und eigentlich hat er auch Grund gehabt, zum fröhlich zu sein, zum sagen, hey, und jetzt? Ha, jetzt kommt's denn. Jetzt werden wir alle ein Wunder erleben. Aber trotzdem hat ihn die Geschichte traurig gemacht. Hätte können sagen zu diesen Leuten, hey, was hören ihr umeinander? Hey, wir haben doch eine Hoffnung. Und jetzt? Was soll das? Wissen ihr das nicht, ihr Kleingläubigen? Wir haben eine Hoffnung. Aber Jesus ist traurig, er hat mit ihnen gebrüllt. Und ich glaube, wenn sogar Jesus traurig wird, wenn jemand stirbt, dann dürfen wir es auch. Und es ist okay, wenn wir traurig sind, wenn jemand stirbt. Und nicht immer erlöst lächeln und Halleluja singen. Und ganz am Ende vom ersten Buch Mose lesen wir dann davon, wie die Söhne vom Jakob, ihren Vater Jakobo, beerdigen müssen. Das heisst dort, unterwegs hielten sie in Goren Atad, östlich des Jordans, eine große Trauerfeier ab. 7 Tage lang ließ Josef seinen Vater beweinen. Also 7 Tage lang haben sie zusammen getrauert über den toten Vater, über den Jakob. Und die Beerdigung ist dann noch nicht einmal gewesen, gell? Sie sind dann noch weitergezogen ins Land Kanaan und erst dann ist die Beerdigung gewesen. Also sie haben zuerst mal 7 Tage getrauert und erst nachher ist dann auch noch die Beerdigung gekommen. Und von den Ägyptern lesen wir im gleichen Kapitel, sie haben sogar 70 Tage über den Jakob getrauert. Also die Trauer hat da ganz, ganz viel Platz gehabt. Die haben intensiv getrauert und irgendetwas von dem ist heute ein bisschen verloren gegangen. Es muss alles schnell und effizient gehen, aber man vergisst manchmal, dass unsere Seele nicht so schnell und effizient ist, dass die manchmal einfach nicht hinterherkommt, dass wir mehr Zeit brauchen. Und die Zeit, die dürfen wir uns auch nehmen. Wir merken so, beim Abraham, er hat sich viel Zeit genommen für die Trauer. Er hat erst mal getrauert und dann hat er angefangen mit der Vorbereitung für die Beerdigung. Ich meine, er hätte auch können sagen, ja komm, machen wir halt Eliezer, komm, grab ein Loch hinter dem Zelt und dort tun wir Zara halb verscharen. Und er hätte auch können sagen, ja, mir geht das normal, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir ziehen ja von Ort zu Ort. Am besten verbrennen wir sie, nehmen wir die Asche mit in der Urne. Das war ja am einfachsten. Aber irgendwie merkt man, es ist ihm wahnsinnig wichtig war, dass er ein Grab hat für seine Frau. So, eben, so ein ganzes Kapitel lang wird davon berichtet, was er alles unternimmt, um das Grab zu bekommen. Er hat angefangen zu handeln mit einem Dorfbewohner um die Höhle von Machpelah. Und die Höhle kann man bis heute eigentlich anschauen, nur ich finde es total enttäuschend. Also, wenn ihr mal dort sind, ich persönlich finde, es lohnt sich nicht, um das anzuschauen. Weil, die Höhle Machpelah, gell, man geht dort hin, dann sagt man, einen wunderschönen Acker vom Ephraim mit den Bäumen drauf, Olivenbäumen und hinter dran eine Felsenhöhle. Aber, der Ort ist leider mehrmals überbaut worden. Vielleicht auch, gell, gut gemeint. Man denkt, hey, das ist so ein wichtiger Ort, so ein heiliger Ort, da müssen wir ein Denkmal setzen. Und der Herodes hat einen riesen Mur drauf gebaut. Vielleicht auch zum Schutz, dass niemand die Höhle kaputt machen oder so. Dann sind Kreuzritter gewesen, die haben eine Kirche drüber gebaut. Dann hat man eine Synagoge drüber gebaut, eine Moschee drüber gebaut. Jeder hat noch etwas drauf gebaut. Und schlussendlich muss ich fragen, ja, wo ist eigentlich die Höhle? Das würde mich eigentlich interessieren. Und dann sagt, ja, was ist die Höhle? Die ist irgendwo, ja, die wäre da, irgendwo da unten. Unter allem unteren. Und der Zugang, der ist zu. Also das, die darf niemand her. Da denkst du, ja super. Was eigentlich wirklich interessant wäre, das kann man gerne nicht anschauen. Ich meine, sie haben den Obendrag, gell, gibt's schon so, wo sie sagen, so wie so grosse Steinsärge, wo man sieht, ja, da ist unsere Gedenkstätte. Aber dort ist nichts drin. Also, das ist quasi, ein Fake-Grab. Dort ist nicht der Abraham und Sarah, sondern einfach ein Ort, wo sie gedenken. Und es ist auch eigentlich ein tragischer Ort, gell? Man merkt, es ist ein richtiges Pulverfass. Es ist dort sehr umkämpft, es gibt immer wieder Konflikt zwischen Moslem und Israelis, weil aber für beide ist eigentlich der Abraham wichtig. Weil beide sagen auch, hey, der Abraham, das ist unser Vater, das ist ganz ein wichtiger Mann. Aber Fakt ist auf jeden Fall, der Abraham hat die Höhle von der Hethiter rechtsmässig gekauft. Der Kauf wird da sehr ausführlich beschrieben. Und auf den ersten Blick denkt man, ja, die sind mega grosszügig zum Abraham. Sie sagen ihm, hey, wir schenken dir die Höhle. Also, man denkt, mal, das ist noch flott. Grosszügig. Der Abraham wird gut behandelt. Aber wir merken erst auf den zweiten Blick, eigentlich ist es so ein typisch orientalischer Handel. Man handelt miteinander. Und bei dem Handel ist es letztlich so um ganz viel Silber gegangen. Der Abraham ist zu den Hethiter gegangen und hat auch sein Anliegen in aller Demut vorgebracht. Eigentlich oft sehr vorbildlich. So, er hat die Jahreslosung beherzigt, jagt dem Frieden nach. Er hat gesagt, hey, ich weiß. Ich bin nur ein Ausländer, ich bin ein Zuzogener, kein Hiesiger, ich bin einer, der keine Böden hat, ich komme mit einer Ohrenmarke, ich gehöre nicht dazu, ich weiß es. Aber ich bitte euch, verkaufe mir doch ein Stück Land, dass ich meine tote Frau begraben kann. Und eigentlich hätte Abraham auch können sagen, wissen ihr was? Mein Gott hat mir verheißen, ich werde das ganze Land besitzen. Eigentlich gehört mir sowieso alles. Und ich würde euch einfach einen Rat geben, gebt mir die Höhle, weil sonst mein Gott greift ein. Also entweder gehen sie mir freiwillig oder wir werden etwas erleben. Und wir merken, der Abraham ist demütig gekommen als Bittsteller. Er hat gesagt, hey, ich bin nicht von da, ist mir bewusst. Ich habe keine Böden, ich bin ein Fremder. Und dann hat die ganz freundlich geantwortet und gesagt, nein, du bist kein Ausländer, sondern du bist ein Fürst von Gott. Wir merken irgendwie, haben gespürt, ja, der Abraham, der hat eine besondere Beziehung zu Gott, auf jeden Fall. Aber sie haben ihm kein Land verkaufen. Die Dieter sind wie Lichterstahl. Wir sind gewusst, Böden, das verkauft man nicht. Das behaltet man. Das muss in der Familie bleiben. Wir verkaufen keine Böden. Und darum haben sie quasi scheinbar freundlich ein Angebot gemacht. Sie sind gerne auf das eingegangen. Der Abraham sagt, ich möchte etwas kaufen. Und sie sagen, nein, ist nicht nötig. Für was so? Nimm doch aus von unseren Gräbern. Auf mir sind viele Gräber. Kannst du daraus aussuchen. Ist gar kein Problem. Kannst deine Frau wie auch von unseren Gräbern legen. Nein, das ist gar kein Problem. Bring sie einfach zu uns. Aber der Abraham hat das nicht wollen. Und er ist aufgestanden, hat sich verbeugt, hat dann nochmal gesagt, hey, jetzt wird's langsam konkreter, hat nämlich schon etwas überlegt, er sagt, hey, verkaufen wir doch die Höhle Machpelah, bitten den Ephraim für mich, zufälligerweise hockt er da noch da, und er hat die Höhle nicht verkaufen. Das hat er nicht wollen, er wollte seinen Boden behalten, und taktisch klug hat er gesagt, hey, weißt du was, ich schenke dir die Höhle und geh da noch das Fels dazu. Und hat damit deutlich gemacht, hey, Abraham, übrigens, gell, Höhle und Feld, das gehört zusammen. Du kannst nicht das haben und das andere nicht. Das gehört zusammen. Und für den Abraham hat es gecheckt, er hat schon Signal gesehen, aha, okay, das wird teuer. Es gehört also zusammen. Ich muss beides kaufen. Und der Abraham ist darauf eingegangen, hat sich erneut verbeugt und gesagt, okay, ich will den Acker nicht geschenkt, weil er schon genau gewusst hat, das ist einfach nur Höflichkeit. Gell, man sagt, ich schenke es dir, aber dabei meint man eigentlich, du musst beides kaufen. Und er sieht, ich bin bereit zum Zahlen. Sag mir doch einfach den Preis. Was kostet das? Und der Ephraim hat immer nicht verkaufen. Und darum hat er, ganz beiläufig, gell, so nebenbei hat er gesehen, was eigentlich sein Preis ist, was er eigentlich will. Nämlich einen überrissenen Preis von 400 Silberschekel. Das Feld hat er gesehen, das ist 400 Silberschekel wert. Aber das ist ja Peanuts. Wir sind doch Freunde. Das ist ja gar nichts, oder? Und er hat gehofft, der Abraham würde sagen, ja, also, sorry, das ist mir schon ein bisschen viel. Ich glaube, dann kommen wir wieder zurück mit dem, wie ist es gewesen, wo kann ich meine Frau herlegen? Ich glaube, machen wir es wieder so, aber ich glaube, das ist doch ein bisschen viel. Aber der Abraham hat nicht lange gefackelt. Er hat schon gemerkt, der Preis ist total überteuert. Aber er hat nicht angefangen zu handeln. Da können sagen, okay, komm, 300 oder so, sondern nein, er hat einfach die 400 Schekel Silber abgewogen, hat sie am Ephraim gegeben und der hat dann müsste er das Angebot annehmen, weil sonst hat er das Gesicht verloren. Kann ich den Preis sagen und dann sagt er trotzdem, ja, aber nein, ich will jetzt gleich nicht. Er müsste das Angebot annehmen. Und so ist er dann zu dem Acker gekommen, zu dieser Höhle. Und was der Acker wirklich wert ist, ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall später, gell, im Buch Jeremia, schon ein paar Jahre später, teurig ist auch noch gewesen, gell, merken wir, dort wird ein Acker verkauft für 17 Silberschekel. Also anstatt 417, also man merkt irgendwie, die Relation stimmt nicht ganz. 400 Silberschekel sind sicher viel zu viel gewesen für so einen Acker um der Höhle, so ein richtiger Abzockerpreis, Bodenpreis wie im Lichterstamm. Aber Gott hat schon vorgesorgt, wir wissen aus der Geschichte, Abraham hat 1000 Silberschekel gekriegt vom Philisterkönig, vom Abimelech, wegen dieser Geschichte mit der Sarah, und er sagt, das ist meine Halbschwester, und der Abimelech hat ihm quasi als Entschädigung 1000 Silberschekel gegeben und er hat dann ohne mit der Wimper zu zucken können, das einfach zahlen. Und dadurch hat Abraham erlebt, hey, Gottes Verheißung, dass er das Land besitzen wird, fängt sich jetzt an erfüllen. Langsam erfüllt sich das, was Gott versprochen hat. Aber dann hat ihm erst auch ein einziger Acker gehört in Kanaan, der Brunnen, den er gegraben hat, wo ihm gehört hat, der ist noch nicht im Land Kanaan gewesen, sondern weiter südlich. Und der hohe Preis und die ganze Verhandlung sagen uns, hey, Abraham ist es unglaublich wichtig gewesen, seine tote Frau können würdig zu begraben. Er hat sich nicht einfach irgendwo verscharren. Und ich habe jetzt den Eindruck, heute ist nicht unbedingt, dass man denkt, ja, wir möchten es möglichst einen würdigen Abschied haben, sondern es geht darum, dass man, gell, möglichst wenig Arbeit hat. Vielleicht auch die, die sterben, denken manchmal, ja, ich möchte den Angehörigen möglichst wenig Arbeit machen, möglichst einfach, möchte nicht, dass jemand am Mord Arbeit hat mit meinem Grab und so. Und Geschichten einfach kremieren und dann so eine Nische in einer Urnenwand, so wie ein Schliessfächle, ist viel aufwendiger als ein richtiges Grab, wo man dann bepflanzen muss. Ich glaube, das ist sicher nicht denkt, gell, dass man denkt, ja, nur keine Arbeit machen, na, möglichst einfach, möglichst simpel. Aber ich denke, obwohl es mehr Arbeit gibt, bin ich trotzdem der Überzeugung, Erbbestattung ist doch ein würdigeres Grab als so eine Nische in einer Urnenwand. Aber es ist ganz wichtig, es geht nicht darum, zum irgendwie Kremation zu verurteilen oder jemandem Angst zu machen. Ich glaube, jemand nach dem Tod bei Gott ist, hängt nicht davon ab, wie du bestattet worden bist. Ich glaube, es ist nicht so, dass Gott sagt, ja, das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. Wenn du erbestattet bist, dann hast du eine Chance, in den Himmel zu gehen. Wenn nicht, dann ist schon mal Pech, sondern nein, ich glaube, entscheidend ist, dass wir mit unserer Schuld dürfen zu Jesus gehen. Jesus ist für unsere Schuld gestorben und er sagt, hey, komm zu mir, du darfst mit deiner Schuld darfst du zu mir kommen. Ich bin gern bereit, um dir zu vergeben. Ich bin am Kreuz für dich gestorben und ich schenke dir das ewige Leben. Wenn du das Angebot annimmst, dann darfst du wissen, du wirst auferstehen, du wirst ewiges Leben haben. Also es geht nicht darum, zu sagen, hey, das ist unmöglich, wenn jemand kremiert ist, kann er um auferstehen? Gar nicht. Ich glaube, um das geht es nicht. Die Frage ist aber, wie sah den würdevollen Umgang aus mit unseren Verstorbenen? Was gibt es da zu beachten? Was sieht die Bibel? Ist es würdevoll, den toten Körper zu verbrennen, dass wir nur noch ein Häufchen Asche haben? Oder wie ist es? Was ist eigentlich würdevoll? Wie gehen wir um mit Leuten, die gestorben sind? Und im Alten Testament merken wir, die Verbrennung vom Körper ist meistens eher eine Strafe. Es wird immer negativ erwähnt. Und ich bin überzeugt davon, oder der tote Körper, wenn wir einen Menschen anschauen, wenn er gestorben ist, schon da merken wir immer noch etwas von dieser Ebenbildlichkeit von Gott. Gott sagt, hey, jeder Mensch ist ein Geschöpf von mir, ein göttliches Meisterwerk. Und ich glaube, bei einem Gemälde, gell, bei so einem Meisterwerk, wie bei dem Bild von Monet, ist uns allen klar, ja, so etwas kannst du jetzt einfach nicht verbrennen. Obwohl, gell, es wäre vielleicht noch ganz praktisch, wenn du eine Bilderausstellung planst, musst du die fürchterliche Gemäldegalerie, gell, muss in New York ausgestellt werden. Wie einfach wäre es, alles zu verbrennen, die Asche überschicken. Wäre so viel Arbeit, wo wir könnten sparen. Es wäre viel effizienter, einfach mit den Transportkosten und allem. Aber es ist ganz klar, niemand verbrennt ein Meisterwerk. Es wäre überhaupt nicht würdevoll. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit uns Menschen. Eine Erbestattung ist einfach irgendwie würdevoller. Weil ganz am Anfang der Bibel heißt es, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Anscheinend hat Gott nicht an eine Kremation gedacht. Er hat nicht gesagt, nur du bist Erde und sollst zu Asche werden. Und interessant ist auch, was der Paulus schreibt über Auferstehungshoffnung. Der Paulus schreibt der Korinther, begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Also der Paulus redet davon, unser Körper, der wird begraben und reden wir nicht davon, von unserer Asche. Und wieso der Körper? Paulus sagt, hey, der Körper, das ist ein Bild dafür, dass Gott uns einen neuen Körper geben wird. Wenn wir einen Körper begraben, soll uns das erinnern, hey, der Körper, den wir da jetzt einlegen, da wird wieder ein neuer Körper entstehen. Und aus dem Grund haben auch Atheisten eben angefangen mit der Kremation. Sie haben gesagt, hey, wir glauben nicht, dass es einen Gott gibt, und wir glauben nicht an eine Auferstehung und darum verbrennen wir alles, dass einfach nichts mehr übrig bleibt. Und in dem Zusammenhang verwirrt es mir auch der Spruch von Jesus. Gell? Jesus sagt einmal, also das ist eine ganze Geschichte, gell? Das heißt, einer von seinen Jüngern sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also, man könnte sagen, ja, Jesus, dem ist eigentlich gerade egal. Er sagt, ja, du, pff, also, lass doch die Toten begraben. Das ist alles gar nicht wichtig. Und die Frage ist ja, ist er gegen eine Trauerzeit? Ist er gegen eine würdige Beerdigung? Sollen wir Vater und Mutter nicht ehren? Und es scheint, dass der Jünger heimgehen gehen wollte, um sich, man hat das Gefühl, ja, er möchte jetzt heimgehen, der Vater ist gestorben, er möchte ihn begraben. Aber es ist nicht so ganz klar. So wie Jesus reagiert, denken wir eher, der Jüngere sagt, ja, weißt, ich würde schon gerne mit dir mitgehen, aber ich habe daheim einen alten Vater. Und vielleicht in 5 Jahren stirbt er. Und ich möchte zuerst warten, bis er gestorben ist, bis ich ihn würdig begraben kann. Und dann, wenn das alles vorbei ist, Jesus, dann komme ich mit. Also warte noch 5 Jahre oder so, dann werde ich mitkommen. Also es scheint fast so, wie der Vater am Leben war. Weil, wenn jemand gestorben ist, hat man ihn sofort begraben. Im Orient haben wir nicht lange gewartet. Und ich glaube, wenn er gestorben wäre, wäre es komisch, wenn er zu Jesus geht und noch Fragen stellt. Sondern es scheint so, wie der Vater am Leben ist. Und ich glaube, darum reagiert Jesus so scharf und sagt, hey, ich glaube, jetzt ist die Zeit, um mir nachzufolgen. Du musst nicht noch zuerst heimgehen und warten, bis der Vater stirbt. Sondern wenn du mir nachfolgen willst, ist jetzt die Zeit. Und der Mose sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, anstatt den Tod zu verdrängen, uns wirklich Gedanken zu machen. Unsere Zeit auf der Erde ist beschränkt. Und was wird denn? Und der Paulus sagt, hey, wir haben in Jesus eine unglaubliche Hoffnung auf eine geniale Ewigkeit bei Gott. Wenn es gesungen, die Gott lieben werden sein, wie die Sonne, die aufgeht. In der Offenbarung lesen wir, es wird eine Ewigkeit sein, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Tod. Das ist ein riesengroßes Geschenk, das Jesus uns anbietet, wo er sagt, hey, das schenke ich dir. Ich bin für dich gestorben, für deine Schuld. Du musst keine Angst haben vor dem Tod. Du musst keine Angst haben, dass du bestraft wirst, sondern ich schenke dir das. Du darfst es annehmen. Und die Frage ist, hast du schon mal über das Leben nach dem Tod nachgedacht? Weißt du, wo du hingehst? Hast du ein Geschenk für Jesus schon angenommen? Ich glaube, das ist die allerwichtigste Frage. Und dann gibt es auch noch kleinere Fragen rund um die eigene Beerdigung. Und damit die Angehörigen auch wissen, ja, was machen wir denn jetzt? Ist es gut, wenn du dir schon mal Gedanken machst? Weil ich bin letztes Jahr bei einer Beerdigung dabei gewesen, gell? Der, der gestorben ist, hat nicht damit gerechnet, dass er stirbt. Er ist zwar schon ein bisschen älter gewesen, aber immer denkt, ja, ich bin fit, ich bin jung, ich bin zwar vielleicht schon 70, aber ich bin trotzdem noch fit. Und, ja, ja, wenn ich stirbt, ja, ja, das werden die Angehörigen dann schon, ja, ja, die wissen dann schon was. Und dann sind wir im Zimmer gehockt und richtig gemerkt, wir wissen halt eben gleich nicht was. Also, wir nur können rätseln, ja, was hätte er recht wollen? Wie wäre es ihm echt recht gewesen? Und dann haben wir plötzlich gemerkt, ja, irgendwie die Ahnen haben gesagt, ja, so wäre es recht. So, ich glaube, so sollten wir es machen. Dann haben sie gesagt, nein, sehr nicht. Das hätte der Vater nie wollen. Mal doch, ich glaube schon. Und eben, gell, dann merkst du, es ist einfach schade, wenn man dann, sowieso schon traurig ist, gell, und dann muss man noch quasi darüber streiten, ja, wie machen wir es denn jetzt? Niemand hat eine Ahnung. Alle streiten. Also, ich glaube, das ist einfach sehr unschön. Weil jeder hat dann seine eigene Vorstellung und man wird sich nicht einig. Und wie, was für ein Segen wäre es gewesen? Man hätte können sagen, hey, da hat er geschrieben. So möchte er es gerne haben. Genau so hat er es wollen. Und so wäre ganz viel Stress einfach erspart geblieben. Hätten wir alle gewusst, hey, das ist der Wunsch gewesen von ihm, der gelebt hat, der gestorben ist. Und der Stefan Schweier, was wir nicht über ihn kennen, er ist Professor bei der STH in Basel. Er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und hat dann so ein Blättchen entworfen, wo die wichtigsten Fragen drauf sind, wo man sich einfach Gedanken machen kann, wie möchte ich es eigentlich haben? Und falls ihr so ein Blättchen wollt, ich habe eine Kopie gemacht, ihr dürft es sehr gerne mitnehmen, gell? Aber man denkt vielleicht, ja, sorry, ich bin erst 15, was will ich so ein Blatt haben? Aber ich glaube, es tut mir einfach sowieso gut, darüber nachzudenken, ja, was will ich eigentlich haben? Wie möchte ich es eigentlich haben, wenn ich mal stirb? Und der Mose sagt, hey, es tut ihm einfach gut, über eigene Tod nachzudenken. Das ist vielleicht wirklich komisch, aber Mose sagt, hey, genau das macht dich schlau. Weil, wenn du über Tod nachdenkst, werden andere Sachen plötzlich unbedeutend. Denkst, ja, eigentlich, gell, ob jetzt mein Handy kaputt ist oder nicht. Eigentlich, gell, im Angesicht vom Tod ist es gar nicht so schlimm. Plötzlich setzen wir andere Prioritäten. Dann überlege ich, ja, was soll eigentlich auf meinem Grabstein stehen? Soll ich wirklich stehen? Er war ein Arbeitstier. Das Büro war sein Zuhause. Soll das dort stehen? Oder was ist eigentlich Priorität? Was ist mir eigentlich wichtig? Und ich glaube, das Nachdenken über den Tod hilft so mit Verlust und Schmerz einfach können besser umzugehen. Wir merken dann, hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wissen wir, das ist nicht das letzte Wort, sondern wir werden einmal bei ihm sein, in einem Ort, wo es kein Leid gibt, keine Tränen gibt, keinen Schmerz mehr gibt. Und der Abraham bleibt für uns ein Vorbild. Er hat gewusst, es hat alles seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Lachen, aber es gibt auch eine Zeit zum Traurigsein, und er hat sich die Zeit genommen. Und dann lesen wir vor, wie er alle Hebel in Bewegung gesetzt hat für eine würdige Beerdigung von seiner Frau, der Sarah. Und der Mose sagt uns, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden, möchte ich zum Schluss mit uns beten. Und Jesus, danke für das Geschenk, dass wir den Tod nicht einfach mal verdrängen, sondern du siehst uns, dass es eine Realität ist. Jeder von uns muss sterben. Aber danke, dass du der bist, der uns einfach so gern hat. Und wo möchte, dass wir ewig bei dir sind, dass wir ewig leben. Danke für dein Angebot. Danke, dass du für uns und für unsere Schuld gestorben bist. Danke vielmals, dass du uns hilfst, den Tod nicht zu verdrängen, sondern darüber nachzudenken und dass du uns immer wieder eine neue Hoffnung schenkst. Amen.